Los.
Aufnahme, Aufnahme, Aufnahme. Aber mir nimmt's auf.
Connys Hupen ist Stimmung garantiert.
Die Leute in dem Video auch, ey. Danach erstmal 3 Stunden Gesichtsmassage, um sich dieses debile Grinsen wieder rauszukneten, einfach.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 85. Pengcast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast. Hashtag wir hassen Filme. Heute sprechen wir über 2 Filme und eine Serie. In The Danish Girl verfilmt Tom Hooper die Geschichte der dänischen Transfrau Lily Elbe, einer der ersten Personen, die sich einer Geschlechtsanpassung unterzogen hat. Besetzt ist das Ganze mit Oscar-Gewinner Eddie Redmayne und Alicia Vikander aus Ex Machina. In Creed darf Sylvester Stallone als Rocky Balboa zum 7. Mal in den Ring steigen. Diesmal aber als Trainer von Adonis Creed, dem Sohn seiner ehemaligen Nemesis. In Schulz und Böhmermann verfrachten Late-Night-Comedian Jan Böhmermann und Singer-Songwriter Olli Schulz ihre Radiofreundschaft ins Fernsehen in einer Talkrunde, die fast 1:1 der gescheiterten Sendung Roche und Böhmermann nachempfunden ist. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck.
Hallo.
Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hallo.
Ja, willkommen in der Oscar-Season oder wie ich es nenne, ich bin ein guter Regisseur, du kennst gute Schauspieler, ja dann reicht's ja, wenn wir mittelmäßiges Skript verfilmen. Wir sehen jetzt, dass eben die ganzen Oscar, also die Oscars-Nominierungen sind ja noch gar nicht draußen, aber wir sehen eben, dass viele Filme, die wahrscheinlich irgendwie da auf einen Nominierungsplatz kommen, jetzt gerade so langsam in die deutschen Kinos reinplätschern und so eben auch Creed und The Danish Girl. Und ein Garant dafür, wer vielleicht einen Oscar bekommt oder was so ein bisschen immer einen Ausblick liefert, sind ja die Golden Globes und deswegen kommen wir zu den HBO Netflix Prequel Sequel News. Die Golden Globes sind verliehen worden in Beverly Hills. Und da gab es einige Überraschungen. Die Globes gelten ja immer so ein bisschen als Ausblick auf die Oscar-Season. Und man dachte ja, dass Carol, der Film, den wir letzte Woche besprochen haben, da bei den Oscars bedacht werden wird. Und man weiß es jetzt nicht mehr so genau, denn Carol wurde mehrfach nominiert für einen Golden Globe, hat aber keinen erhalten letzten Endes. Also es ist immer noch nicht sicher. Die Oscars sind noch nicht, hier klingelt mein Handy, sind noch nicht nominiert. Aber da wird irgendwie immer alles, manchmal ist es auch so, wenn ein Film zum Beispiel sehr erfolgreich ist, dann denkt man, okay, vielleicht kriegt er dann doch noch eine Oscar-Nominierung und so weiter. Oder zum Beispiel, ich weiß noch, im letzten Jahr hatte man sich bei Eddie Redmayne gefragt, er hatte ja in Jupiter Ascending mitgespielt und da so eine schlechte Leistung abgeliefert, dass man dachte, okay, der kann gar nicht mehr nominiert werden, hat dann letzten Endes gewonnen. Eine Sache, die auch interessant ist, ist, dass eben Alejandro González Iñárritu abgeräumt hat mit The Revenant und auch Leonardo DiCaprio als bester Schauspieler da gewinnen konnte und das jetzt wahrscheinlich heißt, okay, dann kann es auch wahrscheinlich für die Oscars ganz gut laufen. Das ist ja das Wichtigste fürs Internet, dass DiCaprio da irgendwie noch einen Oscar bekommt.
Interessant auch, finde ich, dass Mad Max Fury Road trotz 2 Nominierungen keinen Golden Globe abkriegen konnte.
Ist eine Frechheit. So, ja. Ist natürlich so ein bisschen so, dass vom Phänomen her sich The Revenant und Mad Max auf so einem ähnlichen Platz laufen, finde ich. Ja. Als so absolute Bombast-Meisterwerke, wo viel über Schnitt und Kameratechnik geht und über auch den Aufwand, der betrieben wurde. Und da ist The Revenant natürlich so ein bisschen frischer im Gedächtnis wahrscheinlich der Leute als, als Mad Max, ne?
Ich glaube auch, dass es vielleicht daran lag, dass The Revenant jetzt der frischeste war. Was ich auch krass finde, ist zum Beispiel, dass beide Hauptdarstellerinnen von Carol beide für beste Hauptdarstellerin auch nominiert wurde, weil ich dachte, das geht gar nicht, dass 2 aus demselben Film für dieselbe Kategorie nominiert werden. Aber dann haben sie trotzdem nicht gewonnen. Und ja, also wie The Revenant hat in allen Kategorien irgendwie abgeräumt, auch gegen Carol, auch gegen Mad Max. Ist das nur zeitlich? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht.
Also ich finde es interessant, dass DiCaprio hier den Preis absahnt. Und ich bin gespannt natürlich auch, wie es bei den Oscars ist, weil ich finde, mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass es mittlerweile auch Leonardo DiCaprio scheißegal ist und mir sowieso, aber ich finde nicht, dass das, unbedingt seine beste schauspielerische Leistung aller Zeiten war, weil ich finde, das, was er da abspult, natürlich ist es schön, natürlich ist es glaubwürdig, aber das ist vor allem halt ein Mann, dem sehr kalt ist und der leidet, weißt du? Und das ist jetzt, fand ich jetzt nicht besonders facettenreich, also, Ja,
das gut. Stimmt schon. Er hat sich halt knechten lassen für die Rolle. Das ist ja, so ein bisschen
aber das
Ding. Und
genau.
Das wird natürlich immer gerne gesehen, wenn jemanden, weiß ich nicht, einen AIDS-Kranken spielt oder jemanden, der ganz doll leiden muss, dann wird das immer eben gerne nominiert.
Klar.
Wie viel das mit, aber ich finde natürlich schon, dieses absolut Körperliche, was auch kritisiert wird, so ein bisschen an seiner Leistung, da ist natürlich auch was, was unglaublich schwer ist zu machen. Also auch in diesen, das ist ja schon nuanciert, das ist ja nicht immer die hundertprozentig gleiche Fresse, die er an den Tag legt.
Ja, natürlich.
Und Tom Hardy zum Beispiel, der ja auch jetzt nicht nominiert war, der ja in Legend zum Beispiel in einem Film beides zeigen kann. Ich weiß nicht genau, wie das immer funktioniert. Ob man jetzt sagt, man braucht einen Film, wo jemand alle Facetten in einem Film zeigen kann, oder braucht man einfach nur einen Grund. Ich glaube, bei Leonardo DiCaprio suchen die Leute einfach ewig nur nach einem guten Grund. Und The Revenant ist, glaube ich, einfach gut genug. Brie Larson hat beste Hauptdarstellerin bekommen. In die bin ich ja ein bisschen verliebt. Das heißt, wenn wir da vielleicht auch noch mal ein gutes Review geben, kann ich mich mal mit der treffen, das wäre ganz schön. Die hat da gegen die Carol-Darstellerinnen gewonnen. Da war auch Saoirse Ronan nominiert, kennt man ja noch aus Grand Budapest Hotel. Da wird auch gesagt, dass dieser Film Brooklyn, dass sie da sehr gut sein soll. Ich habe da aber richtig Angst schon wieder vor diesem Film, weil es ungefähr genau für mich klingt wie Carol und Danish Girl und alle Sachen, die wir letztes Jahr auch hatten. Man sieht hier wirklich, die Filme gleichen so ein bisschen diesen Durchschnittsfilm, die wir letztes Jahr schon zu den Oscars besprochen haben. Was ich interessant finde, du hast es gerade ganz kurz angesprochen, ist, zwei Frauen aus, also beide aus Carol, wurden beide für beste Hauptdarstellerin nominiert. Diese Globes, das können die doch niemandem mehr erzählen, dass die selber einen Plan haben, wer da in welcher Kategorie drin steckt. Die teilen ja oft zwischen
Drama
und Comedy und aber auch Musical, und deswegen ist jetzt The Martian irgendwie ein Comedy oder The Big Short. Und zum Beispiel wurde auch Paul Dano für seine Rolle in Love and Mercy halt als Nebendarsteller nominiert. Und klar, John Cusack spielt auch noch mit, die spielen die gleiche Person, aber haben beide die gleiche Screentime, und Paul Dano hat da eigentlich die beachtlichere Leistung abgeliefert, und das weiß ich nicht.
Ja.
Das wird schon irgendwie so hin und her geschustert, glaube ich, damit irgendwer, den man da sehen will, mal in irgendeine Kategorie dann noch reinpasst, glaube ich.
Mhm. Ja, finde ich auch. Achso, übrigens, wir können ja mal noch weiter, ich kann ja noch mal ein bisschen weiter haten. Ich finde Writings on the Wall, dieser Song zu James Bond von Sam Smith und Jimmy Napes, den als besten Film zu wissen, also weiß ich nicht, bester Song irgendwie 100% Falsett gesungen, in der Kategorie hätte er definitiv alle Preise abräumen können. Ich finde es aber hier, weiß ich nicht, ob das Not tut oder ob es nicht am Ende einfach nur der einzige Film war aus der größten Produktion, der da irgendwie vorhanden war. Also,
keine Ahnung. Sieht dann, dass man sich noch erinnern konnte, wahrscheinlich, glaube ich auch.
Genau.
Das haben ja alle abgehatet im Internet. Ich fand es dann nach mehrmaligen Hören gar nicht so schlecht wie am Anfang, aber klar, ist ein bisschen komisch. Was mich richtig sauer macht, wenn wir schon beim Ranten sind, ist, dass hier bei, wie heißt denn nochmal diese Kategorie, in der Fargo nicht gewonnen hat.
Ja.
Beste Miniseries.
Beste Miniseries,
ja,
genau. Da hat die Serie, oh Gott, wo ist es denn jetzt?
Wolf Hall.
Das ist irgendeine historische Historienserie, glaube ich, eine britische, soll auch gar nicht so schlecht sein, aber Leute, Fargo 2 war wirklich so mega geil, da kann man echt nichts dran machen, das finde ich ganz schön krass, dass die hier nicht bedacht wurde. Da waren auch keine Schauspieler von nominiert.
Kirsten Dunst war von Fargo nominiert, aber
ach,
auch, hat auch
das,
nicht gewonnen.
Okay, aber sie hat auch nicht unbedingt, oh gut, sie war schon sehr, sehr gut da drin, das stimmt schon. Lady Gaga war wahrscheinlich besser in American Horror Story. Also ja, man kann, wie immer, wenn wir hier über die Globes reden, wie auch schon im letzten Jahr, haben wir viele Filme noch nicht gesehen, weil die bei uns noch nicht draußen sind, deswegen ist es natürlich auch immer so ein bisschen ein Rumraten, aber ja, interessant, mal schauen, was das für die Oscars dann letzten Endes bereithält.
Ja, genau.
Und damit kommen wir zur Hörerpost.
Schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen?
Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen.
Janine schreibt, lieber Pencast, in den letzten 2 Wochen habe ich mir Binge-Listening-mäßig, schönes Wort, beinahe 40 Folgen eures Podcasts angehört. An dieser Stelle also danke, dass ihr mich von der Sinnkrise nach dem Anglistikstudium ablenkt. Ja, machen wir selber übrigens auch mit diesem Podcast.
Ja.
Ich habe einige Film-Podcasts angetestet, aber ihr seid die einzigen, bei denen ich hängen geblieben bin. Ihr besprecht durchweg Filme, Serien und sonstige popkulturelle Ereignisse, die mich interessieren, und das auf eine sehr angenehme, unverstellte Art und Weise. Trotzdem würde ich gern noch ein wenig rummeckern. Das wenig rummeckern sind jetzt 80% der Mail. Obwohl ich angenehm überrascht bin, dass Dr. Schwarz das Wort Feminismus regelmäßig benutzt. Benutzen kann ich es immerhin. Film auch unter diesem Aspekt betrachtet. Ich kann es aussprechen. Ja, Feminismus. Ja. Wollen sich meine Fußnägel danach des Öfteren aufrollen? Ich weiß ja, was er meint, aber man braucht schon viel Fantasie, um es mit Feminismustheorie in Verbindung zu bringen. Ich bitte darum, doch nochmal ein Buch zu dem Thema aufzuschlagen.
Ja.
Ein Moment des Schauderns war, als Dr. Schwarz meinte, Slow West sei der feministischste Film, den er im letzten Jahr bis dahin gesehen hatte. Der Film dreht sich hauptsächlich um einen jungen Mann, der jede Menge andere Männer trifft. Ansonsten kommen exakt 4 weibliche Charaktere vor, von denen nur mehr als eine Minute Screentime hat. Nur weil sie am Ende jede Menge Leute umlegt, hat das nichts mit Feminismus zu tun. Unterm Strich ist es immer relevant, mit welchem Mann sie nun romantisch involviert ist oder nicht. Wenn ich mir Filme ansehe, möchte ich Geschichten auch aus meiner Perspektive erzählt bekommen. Mir reicht es nicht, als eine weibliche Token Strong Female Character dabei ist, so wie Black Widow zum Beispiel. Der Trend zur Zeit ist, eine taffe Frau reinschmeißen, das reicht. Hauptsache, sie ist dabei immer schön weiblich und heiß. Und jetzt sagte eben Janine, darum geht's eben bei Strong nicht. Das ist flach und unrepräsentativ. Und sie sagt auch, und ich finde das schön, wenn ich so zitiert werde von anderen Leuten, ja. Kritik, aber immerhin, um feministisch zu sein, reicht es nicht aus, mal einem Kerl eins auf die Fresse zu geben. Siehe Dr. Schwarz über A Girl Walks Home Alone at Night. Aggressiver Feminismus, eine Frau bringt ganz viele Männer um. Feminismus ist eine Bewegung von Frauen für Frauen, um die aus der Unterdrückung von Frauen zu befreien. Und hier geht es eben um diesen Punkt, wie kann denn überhaupt ein Film feministisch sein, wenn der von einem Mann gemacht wurde? Die E-Mail geht noch weiter, aber ich will jetzt nicht alles vorlesen. Beste Grüße, Janine. Janine, vielen Dank auf jeden Fall für diese E-Mail, auch dafür, dass du dir 40 Casts hintereinander reingeballert hast. Jo. Das ehrt uns natürlich. Und um auf die Kritik zu antworten, stimmt, ich bin tatsächlich nicht wissenschaftlich da sonderlich firm in der Feminismus-Theorie. Wir haben aber, soweit ich mich erinnern kann, Slow West nicht gespoilert in diesem Cast. Ja. Also wir haben das Ende nicht verraten. Exakt. Das will ich jetzt mal kurz machen, falls ihr den noch sehen wollt, könnt ihr mal eine Minute skippen. Bei Slow West geht's ja darum, dass dieser Junge mit Michael Fassbender durch den Westen zieht, um seine großgeliebte Freundin zu finden, von der er eben wirklich denkt, es wäre seine Freundin, und Michael Fassbender denkt es auch und der Zuschauer denkt es eben auch. Und am Ende, und das meine ich, also natürlich wird es auch dadurch gebrochen, dass sie dann am Ende viele Männer abballert und die auch ihn, glaube ich, dann am Ende auf dem Gewissen hat, aber ja. Was ich daran so feministisch fand, ist eben, dass sie offensichtlich nie was von ihm wollte und dieser Typ überhaupt nicht relevant für sie ist, er sie aber ja zu seiner Motivation macht. Also hier wird eine Frau quasi zur Motivation gemacht in dem Film. Es zeigt sich aber am Ende, die hat damit überhaupt nichts zu tun, die will auch von diesem Typ nichts und die führt komplett ihr eigenes Leben. Da geht es mir gar nicht so darum, dass da brachial jemand umgebracht wird, sondern eher darum, dass dieser Charakter so stark ist. Und das ist für mich auch immer, wie ich das sehen würde, ein feministischer Charakter ist jemand, der eben nicht durch einen Mann definiert wird in einem Film, sondern der seine ganz eigene Agency hat und sein eigenes Ziel hat, einfach normaler Mensch quasi ist und nicht nur als Plot-Device funktioniert. Und das fand ich, war bei Slow West eigentlich ganz gut getroffen. Und so meinte ich das da. Wir haben, als wir die Mail gelesen haben, ein bisschen auch darüber diskutiert, ob auch Männer feministische Filme machen können und da so ein bisschen auch drüber gestritten,
ja.
Ne?
Ja, genau.
Ja, ich finde auch, vielleicht wäre es bei Slow West auch einfach cooler gewesen, wenn sie dann nicht noch mit Michael Fassbender irgendwie zusammengekommen wäre. Das schmälert das schon so ein bisschen. Aber das wollte ich auch noch dazu sagen. Also da ging es uns eher darum, dass er halt so sie in irgendeine Rolle drückt und sie und dann ankommt und sie aber sagt, hä, wer bist du? Was willst du von mir? Ja. So, dass es eher darum ging. Ja, insgesamt, ich meine, es ist schon eine vernünftige Kritik, denke ich mal. Natürlich sind wir, oder was heißt natürlich, aber wir sind alle jetzt nicht so versiert im Feminismus, kann man sicherlich auf jeden Fall dran arbeiten. Und wir versuchen das ja auch so ein bisschen, kann man sich wahrscheinlich mehr darauf konzentrieren, ist durchaus richtig.
Genau, und ich weiß halt nicht, ob, das ist natürlich ein großes Feld, wenn Janine jetzt sagt, Feminismus ist eine Bewegung von Frauen für Frauen. Das ist wirklich ein weites Feld. Das ist auch was, wo ich gleich bei The Danish Girl gerne drüber reden würde, wo es natürlich jetzt nicht unbedingt um Feminismus geht, aber um die Repräsentation von Transcharakteren zum Beispiel im Kino, ohne dass irgendjemand Transgender ist, der diesen Film gedreht hat. Das ist immer so ein bisschen eine Frage, aber man auch bei vielen Filmen, also zum Beispiel, wenn ich mich daran erinnere, zum Beispiel The Duke of Burgundy, der sehr gute Kritiken bekommen hat damals, wo in einem Film nur Frauen mitspielen und quasi die Männerwelt völlig irrelevant ist, der ist auch von einem Mann gemacht worden. Es ist halt auch die Frage, muss man dem jetzt allen feministischen Wert absprechen? Tangerine möchte ich mal erinnern, einen Film, den ich super progressiv und cool fand, der nicht Menschen in diese Rollen drängt, der Transgender, und trotzdem eben, aber also einfach zeigt, sind ganz normale Leute mit ganz normalen Problemen, auch halt von einem Mann geredet oder jemandem, der eben kein Transgender selber ist. Genau. Das ist halt immer eine Frage, dass ich verstehe das, dass man da mehr drauf achten sollte und sowas und gerne mehr gucken sollte von Frauen. Ich finde es aber auch ein bisschen schwierig, wenn man sagt, wie wir neulich auch mal auf Dr. Peng die Kritik hatten, dass in den Büchern des Jahres nur ein Buch von einer Frau, glaube ich, war. Ich bin da nicht so viel Fan davon, aus so einem politischen Grund da die Filme auszuwählen, die man guckt. Nur weil man jetzt sagt, okay, das hat jetzt eine Frau gemacht, deswegen muss man dem mehr Aufmerksamkeit geben, weiß ich nicht. Ist schwierig, aber so viel dazu erstmal von meiner Seite.
Ja, im Endeffekt sollte ja der Inhalt dann entscheiden, ob irgendwie was dann feministisch dann am Ende so ist oder ob es auch gut ist und weniger irgendwelche formalen Aspekte, ne? Also ich, aber das ist ja auch irgendwie Konsens und weiß die liebe Janine wahrscheinlich auch selber, und trotzdem danke natürlich für den Brief. Und ja, Leute, war da ein Text oder was?
Und man muss aber auch mal sagen, also 40 Folgen Binge-Listening vielleicht auch mal rausgehen. Ne? So gut sind wir dann auch wieder nicht.
Wenn ihr da draußen irgendwie vielleicht mehr über Feminismus wisst als wir oder eine andere oder auch so eine ähnliche Meinung habt, schreibt uns mal gerne an podcast@drpeng.de. Wir führen diesen Diskurs natürlich gerne weiter. Und immerhin kann ich halt sagen, die Seiten, die ich frequentiere, ich rezensiere auch Videospiele für Detektor FM und halt jetzt Filme hier und so IndieWire und Polygon, was da bei mir so die meistfrequentierten Seiten sind, sind immerhin welche, die da auch ein großes Augenmerk drauf legen. Und so gerate ich dann immerhin auch an die Themen. Also es ist nicht nur immer die Bild-Zeitung, wo ich die Filme hernehme. Das soweit. Ich mache mir selber keine Gedanken, aber andere können das gerne für mich machen. Nee, Quatsch. Wir kommen zum nächsten Thema, zum ersten Film, den wir besprechen wollen, und das ist The Danish Girl.
Exactly what happened last night?
There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just Lily.
But Lily doesn't exist. We were playing a game.
Something changed.
He's lost his way. He needs a friend.
Let me help. I think Lily's thoughts. I dream her dreams. She was always there.
I need my husband. I need to hold my husband.
Oh.
Are you all right?
The fact is, I believe that I'm a woman.
The Danish Girl, Biopic, / Kostümdrama von Tom Hooper, wirft uns ins malerische Kopenhagen der 20er Jahre. Passend dazu treffen wir das Maler-Ehepaar Gerda und Einar Wegener. Er malt die wilden nordischen Landschaften seiner Kindheit. Sie macht in Porträts. Leider mit bis dahin eher mäßigem Erfolg. Doch, wie es so schön heißt, Pech beim Malen, Glück in der Liebe. Die Beziehung der beiden ist unglaublich immig und könnte warmherziger nicht sein. Doch, als Gerda ihrem Mann eines Tages darum bittet, für eines ihrer weiblichen Modelle zu dubeln, setzt sie unwissend in einer etwas frei, was der seit Kindestagen schon in sich hat, aber bis dahin immer so ein bisschen verdrängt hatte. Denn einer identifiziert sich als Frau, als Lily Elbe. Und ja, so sehen wir dann in The Danish Girl die langsame, sehr schwierige und äußerst intime Progression von einer zu Lily, die auch nicht ohne Komplikation bleibt. Wie fandet ihr das in The Danish Girl?
Jo, ich finde, The Danish Girl lebt für mich klar von Alicia Vikander, Redmayne und halt Matthias Schönerz, wie auch wenn man das Belgisch so ausspricht, Französisch, was auch immer. Ja, es sieht super aus, ist aber trotzdem für mich am Ende nicht das große Kino, als dass es verkauft wird. Es ist traurig natürlich und es schmerzt so diese leidvolle Biografie sich halt anzugucken, aber dennoch, und das ist immer wieder das Problem bei dieser Art Dramen, gibt es für mich wieder mal wenig mehr als das. So, die Kamera hält auf den zentralen Konflikt, es gibt wenig Normalität, wie zum Beispiel kurz am Ende, als Redmayne dann mal bei Douglas arbeitet. ja, da möchte ich halt den Machern echt manchmal die Packung Taschentücher zurück ins Gesicht feuern, die sie am Kinoeingang verteilen. So, das ist, klar, zugegeben, das war bei Whiplash auch nicht anders. Da hielt die Kamera auch drauf. Da hat es für mich jedoch funktioniert. Vielleicht, weil der Film insgesamt für mich so ein bisschen stimulierendere Aussagen treffen wollte, die halt auch ein bisschen allgemeine Relevanz hatten, sage ich mal, und nicht nur die Geschichte einer besonderen Liebe so erzählen. Ne? Und ja, klar, aber vielleicht, und das muss ich natürlich auch sagen, fehlt mir aber auch die letztnötige Identifikation. Soweit erstmal von mir.
Ich fand den irgendwie total schwierig zu beurteilen, weil ich fand den echt nicht schlecht und ich war aber enttäuscht davon einfach, weil die Grundstory eigentlich total interessant und spannend ist, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass sich einfach auf die falschen Sachen irgendwie konzentriert wurde. Mhm. Und das noch dazu halt durch die dicke, fette Hollywood-Brille. Einfach. Es wird halt irgendwie alles ist total emotional aufgeladen und der Soundtrack tut irgendwie sein Möglichstes, um mir auch noch zu zeigen, so diese Szene ist jetzt besonders emotional. Aber irgendwie unterhalten sich die Leute nicht über relevante Sachen. Ich hatte sau oft das Gefühl, wenn irgendeine Szene anfängt, dass diese Szene da anfängt, wo gerade eine coole Unterhaltung, eine interessante Unterhaltung stattgefunden hat. Und ich darf mir jetzt noch angucken, wie sich zwei Leute emotional geladen verabschieden und soll daraus irgendwie schließen, worüber die sich vorher unterhalten haben.
Mhm. So. Ja, ich finde das auch einen schwierigen Film. Oder ich finde, das ist ein schwieriger Film. Man hätte den, denke ich mir, auf eine Art vielleicht nicht besser machen können. Also wenn man das machen wollte, was jetzt am Ende bei rausgekommen ist, denn es geht ja halt hier um eine so als Mann sozialisierte Person, die dann so eine unterdrückte Seite an sich erkennt und die herauskehren will. Und da kann man sagen, das spielt Eddie Redmayne schon toll. Also es gibt ja immer, es gab doch immer in Tropic Thunder dieses Never Go Full Retard. Und das hat er ja versucht schon bei The Theory of Everything zu machen, der diesen Film auch ziemlich doll gleicht, finde ich. Und jetzt geht es halt darum, wie schaffst du das irgendwie, diesen Konflikt darzustellen? Und er macht es schon sau einfühlsam. Und es geht halt darum, dass er sich da diese Strümpfe überzieht bei diesem Akt, nee, nicht, ich wollte Fotoshoot sagen, es ist aber eine Malerei, ist ja schon keine Ahnung, wie man es nennt. Und er dann so immer so ein bisschen diese Seite an sich ja auch nicht neu entdeckt, sondern wiederentdeckt. Das fand ich eigentlich auch ganz stark. Es gibt diese Person eben schon immer in ihm drin und er entdeckt es jetzt wieder und es ist sehr traurig. Und Alicia Vikander ist der Oberknaller in diesem Film, weil sie so dominant, cool und lässig ist, aber gleichzeitig diese emotionale Seite an sich rauslässt. Und das bricht halt schon am Anfang mit so typischen Männer-Frauen-Rollen auch in ihrer Rolle drin. Also das versucht der Film eh so ein bisschen zu zeigen. Auch der Charakter von Michael Schönerz gespielt, der dann sie so ein bisschen als Love Interest sieht, versteht ja dann aber auch einer und versteht diesen Konflikt. Und das finde ich auf eine Art, ich habe das im letzten Cast schon angesprochen, gibt es hier eben nicht so den, der dauernd reinkommt und sagt, Transgender-Leute sind die Hölle und müssen umgebracht werden oder so. Ja. Film. Aber auf eine andere Art weiß ich nicht, brauche ich diese Art Film nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Also das ist eine Geschichte von einer Frau, die verfilmt werden soll, aber es geht nur über so eine kitschige, schmierige, emotionale Seite. Soll mir hier so nachgelitten werden, wie sich wahrscheinlich jemand gefühlt hat in den 20er Jahren von Leuten, die dieses Schicksal nicht teilen. Und ich bin wirklich der Letzte, der sagt irgendwie, es darf nicht eine Cisgender-Person darf keine Transgender-Person spielen oder weiß ich nicht, ein Mann darf keinen Schwulen spielen, wenn er nicht schwul ist oder sowas. Keine Ahnung, nee, das geht alles schon. Aber ich finde, das ist hier so irgendwie Kino zum Zweck, damit sich jeder am Ende nochmal auf die Schulter klopfen darf gegenseitig und sagen kann, ah, ja, die hatten es aber auch schwer, die Transgender-Leute, ohne so eine richtige, also die Sympathie, die man hier aufbringt, ist nur die Sympathie des Leidens der Transgender-Person so ein bisschen. Irgendwie finde ich es echt ein bisschen eklig.
Ja, ich sehe das auch so und ich muss da kurz einhaken und vielleicht auch ein bisschen weiter ausholen. Letzte Woche Carol, diese Woche The Danish Girl. Mir reicht es schon wieder, muss ich sagen. Ich krieg schon wieder posttraumatische Belastungsstörungen von der Biopic-Season vom letzten Jahr. Das ist einfach, ihr habt es schon angesprochen, es ist so ein frustrierendes Genre. Ich meine, der Grund, ein Biopic zu drehen, ist sonnenklar. Du willst eine Geschichte erzählen, eine Lebensgeschichte, weil du der Meinung bist, dass sie interessant genug ist, um sie zu erzählen. Aber dann entscheidest du dich beim Dreh des Films anscheinend dazu, genau das, was das so interessant macht, zu unterschlagen und zu ersetzen halt mit 90 bis 150 hochglanzpolierten Minuten voller oberflächlicher Emotionalität. Und das war's. Und ich meine, Stephen Hawkings Leben bestand nicht daraus, dass er dreimal eine Treppe runterfällt und alle anfangen zu heulen. Und Alan Turings Leben war keine Big Bang Theory-Folge, in der ein Nerd irgendwie mit einer hübschen Frau abcornert. Und dann können die historischen Sets noch so toll sein und so detailverliebt und die Schauspieler haben das toll gemacht und die Musik und das ist alles so schön. Ich finde das zum Brechen und das muss ich einfach jetzt mal so sagen. Und ich finde, dass The Danish Girl auch in ziemlich viele dieser Biopic-Unarten durchtappt. Trotzdem sind es ja trotzdem keine schlechten Filme, was es noch frustrierender macht. Ich finde, er hat mich trotzdem positiv überrascht. Ich finde, weil er ab und an dann doch ein bisschen echte Tiefe hatte in der Behandlung seiner Problematiken. Es gibt diese Thematik des Selbsthasses beziehungsweise Hass zum eigenen Körper von Lilly. Und das fand ich super treffend und auch mutig teilweise dargestellt. Und davon aber mehr. So. Und dann weniger Leute, die in Kostümen vor Bildern sitzen und heulen. Und ja, aber bitte, macht ihr erstmal weiter. Ich muss mich erstmal wieder beruhigen.
Was du auch mit den Kostümen ansprichst, die Sets waren halt irgendwie der Hammer und die Kostüme waren auch alle richtig gut. Aber ich fand, das hat einfach vom Film weggenommen. So, weil das überhaupt nicht nötig war, um diese Geschichte zu erzählen. So, warum müssen die dann durch irgendwelche riesigen Pariser Hallen laufen und alles sieht super gut aus? So, das hat eigentlich von den Konflikten total abgelenkt. Und vor allen Dingen, also wir haben es ja schon gesagt, Alicia Vikander wirklich eine Wahnsinns-Schauspielleistung hier. Ja. Aber der Charakter war halt trotzdem, die Konflikte wurden einfach vom Skript nicht beleuchtet. So, das musste sie alles nur mit Schauspiel machen. Das hat sie auch ganz gut hingekriegt, aber das hätte so viel schöner sein können, wenn da mehr thematisiert worden wäre.
Ich finde auch irgendwie. So ein bisschen, ich habe ja diesen Steve Jobs Film jetzt nicht gesehen, der ist uns da so ein bisschen unter den Fingern durchgeglitten letztes Jahr, der ja das toll gemacht haben soll, weil so episodenmäßig das Leben aus Steve Jobs zeigt. Ich finde aber beim Biopic, wenn du das so machst, also wenn du dich auf so eine emotionale Ebene gibst, dann musst du in dieser Ebene trotzdem so ein bisschen die Zeit und ihre Umstände und die unterschiedlichen Meinungen, die es gab, irgendwie aufzeigen. Und die gibt's halt nicht richtig in The Danish Girl. Deswegen gefallen mir eigentlich, habe ich jetzt gemerkt, so Biopics besser, die so sind wie zum Beispiel Milk mit Sean Penn über einen Schwulenaktivisten in den USA. Weil da wird halt ein Rundumschlag gemacht. Da gibt's irgendwie die Medien und dann gibt's dann die unterschiedlichen Parteien und da gibt's alle Leute, die da in seiner Partei dann noch mit sind und noch ganz viel unterschiedliche Leute, die alle so eine Zeit abbilden. Das ist so ein richtiges so ein History-Piece.
Gut, ich meine, das
finde ich dann als so Bildungsnummer nicht so schlecht. Sean Penn ist auch nicht schwul zum Beispiel, aber da finde ich irgendwie, da nehme ich mehr mit. Da habe ich das Gefühl, ich erlebe richtig so eine Zeit und hier soll ich halt mitleiden? Ja, aber warum so richtig? Also ich weiß es nicht. Irgendwie da, ich mein, gut, da wird mir bei Tangerine so viel mehr geboten zu der Thematik, ohne die einmal anzusprechen, als hier, wo ich halt einfach 2 Stunden heulen soll. Ach, haben die es schlimm gehabt.
Na gut, hier wird uns natürlich so ein bisschen die Seite der Medizin so, ne, im historischen Kontext gezeigt, so, ne? Also jetzt als Partei, ja, ne, die da ein Problem mit hat, die natürlich auch generell wahrscheinlich für 99% des Rest der Gesellschaft steht, die das auch nicht so geil fand, wenn man eine Frau sein wollte, ohne Grund. Also ohne Grund haben sie dann Probleme gehabt, meine ich. Und ich finde, ihr habt es alle schon gesagt, es ist so, das Ding ist, du kannst gerne ein Biopic machen und ich kann auch gerne Drama haben und ich kann auch gerne leiden, aber es muss am Ende trotzdem, ich darf am Ende nicht das Gefühl haben, wenn ich es angeguckt habe, dass ich gerade Rosamunde Pilcher mit einem Biopic-Setting gesehen habe. So. Und da der den Anstrich hat auch The Danish Girl, weil, und das hat Dr. Egg auch sehr schön gesagt, die wirklich Tiefe auch in den Dialogen, also die tiefen Dialoge fehlen, so, die wurden halt rausgeschnitten, so, und genau, wir haben halt Anteil an sozusagen so Key-Situationen, in denen dann einer weggeht und traurig ist und mehr halt nicht, und das ist am Ende dann zu wenig, und genau auch das Ding ist, ja klar, wir alle als irgendwie aufgeklärte Menschen können uns dann für unsere eigene moralische Integrität auf die Schulter klopfen, weil wir so tolerant sind, aber eigentlich mehr ist nicht drin, und das ist halt langweilig, ich brauche das nicht, das ist vielleicht für 12-Jährige interessant, die mal mit Mutti im Montagskino gucken und sich mal so ein bisschen bilden wollen auf ZDF, aber für einen erwachsenen Menschen, der halbwegs aufgeklärt ist, gibt's da nichts zu holen.
Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, es wurde sich dann, also das war ja auch ewig in der Mache und das Drehbuch gibt's auch schon ewig, man hat immer versucht, es zu verfilmen, wusste nicht wie und hat jetzt echt, glaube ich, versucht, so gut es geht, da niemanden in dem Mainstream, in der Mainstream-Audience, der ein Problem mit Transgender-Charakteren hat, da irgendwie vor den Kopf zu stoßen, sondern gut wie möglich nachfühlbar zu machen. Ja. Und das ist vielleicht aber auch ein bisschen feige einfach. Also
ja, man hat
einfach härtere Aussagen treffen können.
Man hat diese Thematik dann im Endeffekt doch zu sehr mit Samthandschuhen einfach angefasst. Fand ich auf jeden Fall auch. Und gerade so das, was ihr auch schon gesagt habt mit der Gesellschaft und dass das natürlich gesellschaftlich auch ein totales Problem war zu der Zeit und ja auch heute immer noch ist, halt irgendwie zu sagen, nee, ich fühle mich als Frau. Da hatte ich das Gefühl, das hatten sie erst gar nicht im Film drin, dann ist es irgendwem aufgefallen und dann haben sie irgendwo in die Mitte ungefähr eine 6-Minuten-Montage von irgendwelchen Ärzten gepackt und eine Szene, wo Eddie Redmayne aufs Maul kriegt, die völlig gestelzt daherkommt und irgendwie überhaupt nicht in den Rest des Films passt. Und damit ist das dann abgehandelt. So, aber das könnte man viel schöner einfach überall in die anderen Szenen so ein bisschen mit reinmachen. Das wäre viel stärker und würde das auch, glaube ich, viel besser widerspiegeln, wie das so ist oder wäre.
Das sehe ich auch so. Und ich glaube, das lag daran, dass Lilly in diesem Film sich eigentlich ausschließlich mit Charakteren umgibt, die vielleicht auch auf ihre Art und Weise Probleme mit der Situation haben, aber sie im Großen und Ganzen unterstützen. Und das ist halt schön für den Zuschauer, dass sie so viel Unterstützung erfährt und das im Großen und Ganzen harmonisch ist. Aber das Wort feige ist gefallen und es ist zu feige und es ist zu einfach. Und du hast es gesagt heute, der Konflikt der gesellschaftlichen Verachtung oder Lilly gegen die Öffentlichkeit, der wird einfach unterschlagen oder auf 3 Minuten reduziert. Auf der anderen Seite gibt es ja noch den Konflikt Lilly gegen sich selber oder gegen ihren Körper und den fand ich wirklich stark und es gibt, nachdem sie dann nach Paris ziehen, da wird der Film wirklich besser. Es gibt einige Szenen, die für mich super schön und auch mutig verdeutlichen, wie sie damit umgehen muss, dass sie ihren Körper abstößt oder nicht mehr als ihren Körper annehmen kann. Und es gibt da diese eine Szene, wo sie so eine 20er Jahre Pornoshow quasi besucht und die Bewegung der Frau, die sie da beobachtet, imitiert sie nach und projiziert quasi den Körper dieser Frau auf sich selber. Und schon früher im Film diese Szene vor dem Spiegel, wo sich Eddie Redmayne seine Männlichkeit wegklemmt und sich so beobachtet, da war so eine gewisse traurige Ehrlichkeit drin und auch eine hohe Aussagekraft, aber es war zu dünn gesät und einfach insgesamt nicht genug, was den Film dann getragen hat, finde ich, auf der Ebene.
Was ich auch noch positiv anmerken kann, ist, dass hier sehr schön war, also da hätte man wirklich in ein richtiges Fettnäpfchen treten können, glaube ich, dass der Charakter von Eddie Redmayne keine Motivation dafür hat, eine Frau zu werden, quasi, sondern einfach ganz klar gesagt wird, nein, das war schon immer so und es wird nur wieder entdeckt, quasi, und das war's, fertig. Also, dass es halt wirklich einfach was ganz Natürliches ist und das ist schon eine wichtige Aussage. Wenn die nicht so getroffen worden wäre, dann könnte man den Film wirklich gar nicht angucken.
Was mir insgesamt aber auch noch fehlte, ist halt noch mehr die Welt, ich meine, er war ja nur vorher, oder hat als Mann in dieser Gesellschaft gelebt und ich hätte trotzdem noch mehr die Perspektive von ihm jetzt als Frau haben wollen, wie er von Männern gesehen wird. Das wurde angerissen. Ich finde, da hätte man aber nochmal viel tiefer gehen können, so, weil dem ersten Mann, mit dem er dann als Frau spricht, das ist ja schon jemand, der damit überhaupt kein Problem hat. Das ist auch jemand, der damit sehr aufgeklärt umgeht. Und da wäre es eigentlich noch interessanter gewesen, schaff doch mal eine andere Flirt-Situation. Schaff doch mal noch mal mehr, mach doch mal mehr draus, als Also mach mal mehr Reizpunkte da noch, so, weil das wäre doch interessant gewesen auch irgendwie.
Ja, ich tue mir mit der Wertung schwer. Ich gebe mal 5,5 von 10 Punkten, alle für Alicia Vikander und Eddie Redmayne. Ich finde, die haben das sehr gut gemacht. Manche Leute werfen Eddie Redmayne vor, dass er es übertrieben hat. Ich finde, es war echt schwer und er hat es so schön gemacht. Es gibt auch die Szene im Trailer, wo er dann so im Heulen ist und sagt, something changed, als er sich da halt einmal auf dieser Party verkleidet hat ja erst und dann gemerkt hat, okay, nee, ich bin aber diese Person. Ich will noch sagen, der Trailer hat alles komplett gespoilert, den ganzen Film. Also den Trailer sieht man wirklich von Anfang bis Ende alles. Und das ist ja echt schwierig, weil wir uns ja auch Trailer schon angucken wollen, um zu wissen, okay, welcher Film könnte was werden und so weiter. Es muss wirklich eigentlich dieses Teaser-Trailer-Konzept jetzt immer geben und einfach nie mehr darf man einen Trailer gucken, glaube ich. Also weil sonst ist es einfach, wenn der Film so dünn ist, dann weißt du halt schon alles, was passiert. Und dann, ja, dann wartest du nur immer auf den nächsten Punkt. Und ja, genau, also von mir kann man sich anschauen, wenn man halt mag, wenn man Schauspieler sehen will, die alles geben. Aber das ist für mich, sind keine guten Filme, in denen man einfach nur Schauspieler beim Spielen zuguckt.
Ja, ich bin auch leider in dem Lager, das sagt, dass Eddie Redmayne für mich ein bisschen overacted hat. Ich finde, zu viel waren zu deutlich eingeübte Gesten, so der Weiblichkeit vielleicht. Und ja, aber alles in allem ist der Film einfach viel zu viel gestelltes Kostümdrama vor malerischen Szenerien. Und das ist eben im Endeffekt genau derselbe Biopic-Mist, den wir letztes Jahr hatten. So heißt ein solider Film mit einer soliden Bewertung, den ich aber nächste Woche schon wieder vergessen habe. Ich gebe 6 Punkte.
Ja, von mir auch 6 Punkte. Wirklich ganz großes Plus oder Lob für die schauspielerischen Leistungen. Ich finde, Eddie Redmayne hat das cool gemacht. Ich möchte da jetzt gar nicht dran rumkritisieren. Aber dennoch gehe ich da auch mit Snips auch konform. Ich, genau, solider Film, aber mehr auch dann nicht.
Auf jeden Fall halt so ein Tränendrüsen-Blockbuster dann letztendlich doch nur mit wirklich auch teilweise Lines direkt aus dem Käseautomaten. Und vor allen Dingen auch die allerletzte Szene. Da dachte ich echt, ich guck nicht richtig, so, weil das war ganz klar, was da passiert, und da passiert es auch noch, und du denkst so, nee, Leute, das muss jetzt echt nicht sein, so, da, echt, ich bin ausgerutscht auf dem Schleim, der aus dem Bildschirm schoss. Ja, schauspielerisch top, 6,5 von 10.
Alles klar, wenn ihr The Danish Girl schon gesehen habt, der ist jetzt im Kino, dann schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de. Mögt ihr solche Arten von Biopics? Sind das Filme für euch? Oder könnt ihr euch zum Beispiel auch an diesen Kostümen erfreuen oder an den Sets? Denn die waren wirklich toll. Das ist was bei unserer Vierer-Männerrunde manchmal, glaube ich, ein bisschen hinten runterfällt. Aber ich will da auch nie so viel Pluspunkte für geben. Das erwarte ich einfach von einem Film. Aber vielleicht ist es bei euch anders. Und wenn wir da was übersehen haben, schreibt uns an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zum nächsten Thema, und das ist der Film Creed.
You're not built for this. These boys coming here, they gotta fight for life. People die in the ring. Your daddy died in the ring.
I don't know him. Ain't got nothing to do with me. I've been fighting my whole life. It's not a choice for me. Every punch I ever thrown has been on my own. Nobody showed me how to do this. I'm ready.
Creed ist der zweite Film von Ryan Coogler. Die Hauptrolle spielt Michael B. Jordan. Ich finde es so geil, dass der Michael Jordan heißt. Das B sollte man eigentlich unterschlagen. Die beiden haben zusammen schon Fruitvale Station gedreht. Das war das Drama, das den letzten Tag von Oscar Grant zeigt, der dann ja durch Polizeigewalt ums Leben kam. Und Fruitvale Station haben wir im 12. Pencast zusammen besprochen. Das war der 4. Konstellation. Mir hat der Film damals ziemlich gut gefallen. Den nächsten Film übrigens, den Ryan Coogler macht, ist Black Panther. Das ist einer aus dem Marvel-Universum über einen afrikanischen Superheld, der dann auch in dieses Cinematic Universe irgendwie mit eingepflegt wird. Also hat jetzt schon, man merkt so, der nimmt sich immer größeren Projekten auf jeden Fall an. Creed ist aber nicht nur der 2. Film von Ryan Coogler, sondern auch der 7. Film im Rocky-Franchise. Ihr erinnert euch, im 66. Pencast haben wir über Boxfilme geredet. Der Aufhänger war damals Southpaw mit Jake Gyllenhaal. Und so auch über Rocky gesprochen, der Boxfilm schlechthin, obwohl er gar nicht so alle Klischees des Sportlerfilms erfüllt hat. Um zu verstehen, worum es im Creed geht, muss ich auch noch eine ganz kurze Erinnerung an Rocky auffrischen. Also in Rocky spielte ja Sylvester Stallone Rocky Balboa, so einen sympathischen Boxer aus Philly, der auch so kleinkriminell ist und dann gegen den Schwergewichtschampion Apollo Creed kämpfen darf, so der größte Boxer zu der Zeit, und dann aber verliert. Und dann gibt's noch Rocky 2 und 3, da passieren andere Sachen. Und im 4. Rocky-Film wird Apollo Creed dann bei dem Testkampf gegen den Boxer Ivan Drago umgebracht und Rocky rächt dann Creed schließlich. Jetzt ist Rocky im Ruhezustand, ne, nachdem er 6 Filme nachdem er nochmal in 6 Filmen zeigen musste, warum es doch noch ein guter Grund ist, nochmal zu boxen. Und bis jetzt eben der junge Adonis Creed bei ihm auftaucht und von ihm trainiert werden soll. Der ist nämlich der uneheliche Sohn von Apollo Creed und darum geht's eben in diesem Film Creed. Um Rocky mal aus dem ersten Teil zu zitieren: In diesem Schildkrötenfutter, das ich heute gekauft habe, sind zu wenig Fliegen drin, dafür haufenweise Motten. Wenig Fliegen, fast nur Motten. Was hat jetzt Creed? Genug Fliegen oder fast nur Motten?
Wir hatten es gerade von den Golden Globes und Sylvester Stallone hat letzten Sonntag tatsächlich für seine Rolle in Creed einen Golden Globe gewonnen. Und ich kann nur sagen, zum Glück war der in diesem Film dabei und ich hätte auch nicht das für möglich gehalten, dass ich das sage, aber der Typ liefert echt ab im Vergleich zu Adonis Creed. Für mich der verwirrendste Sportfilm-Protagonist seit Will Ferrell aka Chess Michael Michaels in Die Eisprinzen. Weiß ich nicht. Also eine Motivation für einen Sport-Hero war für mich selten so unklar. Warum genau will er boxen? Er will sich beweisen, weil sein Vater Apollo Creed war und jetzt ist das in ihm auch so einfach drin? Also weiß ich nicht, verschon mich doch mit so einer Scheiße, ist meine Meinung dazu. Was sagt ihr denn erstmal dazu?
Ja, ich finde, ich kann da auch nur sofort in den Chor mit einstimmen. Also Sylvester Stallone funktioniert mal wieder hervorragend als Rocky und ich liebe ja diesen Charakter wirklich. Also wir haben ja damals alle gestaunt, als wir uns Rocky 1 zusammen angeguckt hatten, wie geil dieser Charakter und liebevoll da eigentlich wieder geschrieben ist. Ne? Und ich finde, Rocky ist auch immer noch ein wahnsinnig liebenswürdiger Charakter, den man ja vielleicht manchmal selber auch ganz gerne als Ruhepol und Mentor bei sich neben sich sitzen hätte. Und dann nochmal auf die Schulter klopft und sagt, Junge, du bist halt ein Krieger, ne? Das wird schon alles, ne? Aber für mich auch, Michael B. Jordan, damals bei Fruitvale Station hat er mir gut gefallen, hier für mich aber komplett fehlbesetzt. Ich finde, dieser Typ besitzt genauso viel Liebenswürdigkeit wie schon ein anderer Schüler Rockys, nämlich Tommy Gunn aus Rocky 5. Den hab ich nämlich auch schon gehasst wie die Pest mit seinem hässlichen Vokuhila oder Mohawk und da machte das für mich aber noch mehr Sinn, weil er Kontrahent in Spee sein sollte, was man natürlich zu Anfang noch nicht wusste. Hier aber total zum Kotzen. Ist halt Creed so ein Film. Der Film ist von vorne bis hinten ein offenes Buch und halt stinkend langweilig. Also wirklich, wenn Stallone nicht da wäre, hätte es halt nach einer halben Stunde ausgemacht und den Film da einfach so besprochen und hätte keinen Unterschied gemacht zur jetzigen Besprechung. Also klar, Endkampf meinetwegen toll inszeniert, hatten wir schon bei Southpaw, das können mittlerweile gute Regisseure und Kameraleute. Banane eigentlich.
Ja, der Golden Globe natürlich, der erste Golden Globe, der an einen Menschen verliehen wurde, der zu mehr als 30% aus Botox besteht. Also, dafür, dass der Junge nicht mehr reden kann, macht er seine Sache echt verdammt gut. Das muss man schon mal sagen. Finde ich auch witzig, dass der da nochmal einen abgegriffen hat. Der Film ist einfach komisch, weil man nimmt das absolut 0815 Grundgerüst eines Underdog-Sportfilms. Also jemand, ein Underdog mit großen Träumen, muss hart arbeiten, um zu erreichen, was er am Ende will und muss sich dabei noch mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Und das kann er natürlich nur schaffen, wenn er sich auf das besinnt, was wirklich zählt. Die Familie und die Leute, die einem nahestehen. So, aber es fehlt der Underdog. Weil der Typ als Hauptcharakter halt einfach, er kann eh schon total gut kämpfen und hat Kohle ohne Ende. Und du denkst dir so, warum soll ich mich dafür interessieren genau, ob der jetzt mit seiner Vergangenheit klarkommt und diesen Kampf gewinnt? Keine Ahnung, also völlig unklar dieser Film und auch ziemlich lang und langweilig. Sylvester Stallone tut sein Nötigstes, um das zu retten. Allerdings muss ich auch sagen, den Endkampf fand ich schon geil von der Umsetzung her, also von der filmischen Umsetzung und dass man, also wie, da war ich schon mit dabei, so da hat man die Schläge gespürt und das hat Spaß gemacht, sich das anzugucken, aber das sind halt 15 Minuten eines zweistündigen Films und das reicht halt einfach nicht.
Ja, und normalerweise ist ja Boxfilm ist ja auch, oder der Boxkampf muss im Boxfilm ja oft ein Ventil sein. Natürlich kannst du sagen, du hast das typische Sportlerdrama, da geht's dann darum, jemand ist wirklich totaler Underdog, kann fast gar nichts, wird immer weiter trainiert, verliert ein paar Mal, gewinnt wieder, du siehst eben ganz viele Kämpfe, wird immer besser, verliebt sich und ganz am Ende gewinnt er. So war ja schon Rocky nicht. Also bei Rocky hat er ja am Ende nicht gewonnen, sondern da ging es ja wirklich darum, er wollte diesen Kampf gegen Apollo Creed ja auch gar nicht die ganze Zeit kämpfen, hat er schon selber kaum mehr an sich geglaubt, niemand anders, war aber so sympathisch und es gab diese geile Liebesgeschichte mit Adrian, die beide so verspult und bekloppt waren, irgendwie, dass die überhaupt zueinander gefunden haben, sich da überhaupt aufs Eis der Beziehung und auch aufs Eis in der Eiskunstlaufbahn getraut haben. Das ist erstaunlich. Und was du hier gesagt hast, ich finde wirklich hier, der Plot zieht gar nicht. Also, und es liegt an diesem Charakter des Adonis Creed. Und da kann man noch so viel das loben, das, was Sylvester Stallone hier macht. Ich fand dieses Botox-Gelaber schon schwierig, aber klar, es soll natürlich auch so ein bisschen der Philly Rocky sein, der auch seinen geilen Flummi wieder dabei hat, da habe ich mich drüber gefreut.
Ja, stimmt.
Aber ja, du hast eben die Story, der ist irgendwie schon Banker und Manager, wohnt da bei der Frau von Apollo Creed, die so ein bisschen seine Leihmutter jetzt ist, die lustigerweise gespielt wird von der Frau, die in der Bill Cosby Show Cosbys Frau Claire gespielt hat, da habe ich mich ein bisschen drüber gefreut. Und sie sagt so, ja Junge, nee, box nicht, du hast doch alles, mach doch eine Karriere so, was soll das denn, warum gehst du denn jetzt boxen? Und sie so, nee, ich muss es irgendwie machen, es ist in mir drin, ich boxe eh schon da in Tijuana in Mexiko. Und dann merkt er halt, niemand will ihn trainieren, warum auch immer, obwohl er ein mega guter Boxer ist. Und dann so, ja, vielleicht macht Rocky das. Und der Film versucht halt, über so eine Pseudo-Familiennähe und Geschichte zu kommen, dass Rocky sich denkt, ja, ist der Sohn von Apollo Creed, dem muss ich beistehen. Und er denkt sich so, ich muss irgendwie zeigen, dass ich kein Mistake war, also dass ich bin ja aus einer unehelichen Beziehung gezeugt, also muss ich jetzt boxen, um es zu zeigen. Das hinkt einfach komplett auf beiden Beinen, dieser Plot. Ja. Und das haben auch alle, wir haben den mit mehreren Leuten geguckt und allen ging das auch auf die Nerven. So dieser Charakter des Michael B. Jordan, der ist einfach ein Unsympath gewesen, den ganzen Film über, fand ich. Mir war das egal. Und auch diese Gegner, die er hatte, es war auch so klar, du hast es offenes Buch genannt, er kommt dann in dieses Gym und dann ist er natürlich so ein zu tätowierter Typ mit Undercut und dann merkt man, ja, das wird der Erste sein, gegen den er kämpfen muss. Und dann kommt nochmal der ihm am Anfang aufs Maul gehauen hat und am Ende soll er halt gegen den Weltmeister da kämpfen, der für mich auch völlig Banane war. Also das war mir völlig, das waren eigentlich zwei Unsympathen, die gegeneinander gekämpft haben und mir war das egal, wer da gewinnt. Und dann, ich sag's jetzt, es ist ein kleiner Spoiler, aber Rocky erkrankt dann eben auch noch an Krebs und muss dann noch den Kampf gegen den Krebs kämpfen. Und es hat für mich so einen Beigeschmack, also es ist so ein bisschen für mich Rocky Star Wars oder Rocky The Force Awakens. Quasi nochmal die Leute absolut, aus dem alten Franchise.
Das wollte ich auch noch sagen,
Und halt versuchst jetzt einen neuen Charakter stark zu machen, denn das Sequel zu Creed ist ja jetzt auch schon angekündigt. Und zwar, wenn du sagst, okay, können wir Sylvester Stallone nochmal in den Ring schicken? Nee, aber er kann ja jetzt der Mentor sein. Aber die Schauspieler, die beiden hatten schon so eine Chemie, aber ich habe die denen nicht abgekauft, weil ich keine Gründe dafür gesehen habe, was hier in diesem Film passiert. Und klar, die Boxszenen sind cool und auch unterschiedlich. Manchmal sieht's aus wie, hast du so Fernsehübertragung, manchmal hast du Longshots, dann ganz schnelle Schnitte. Ist alles top gemacht, aber einfach auf die emotionale Bindung hatte ich nicht, die du eigentlich bräuchtest, um so einen Film zu gucken und auch zu feiern. Ich konnte mich am Ende nicht richtig freuen. Ich wundere mich dann immer, wenn die Freundin sagt, ja, du musst auf jeden Fall diesen Kampf kämpfen. Nein, muss er nicht. Warum? Rocky muss das auf eine Art. So. Aber
er muss den Kampf ja für sich kämpfen und das verstehe ich nicht ganz. Also was ihr sagt, also ich verstehe, klar, der hat halt Kohle ohne Ende, aber das alleine heißt doch nicht, dass irgendein Mensch sich zu entspannen mit irgendwie Mitte 20 zurücklehnt und sagt, das ist jetzt mein Leben, das ist cool. Also das ist doch nachvollziehbar, dass du vielleicht auch einen anderen Antrieb im Leben hast und ihm ist halt im Leben auch immer an mangelnder Identifikation irgendwie gefehlt hat und so weiter. Der nicht wusste, wohin mit sich und irgendwie sich halt im Ring mehr zu Hause fühlt als vielleicht woanders im Leben. Und das finde ich absolut nachvollziehbar. Ich habe ja dieses Problem überhaupt nicht.
Dann muss man das erstens besser erklären und zweitens erklärt das auch noch nicht, warum ich mich dafür interessieren soll. Also das ist
ja, naja, gut. Ich meine, das kannst du natürlich bei jedem Film dich fragen.
Ja, ja klar.
So, das
aber Christian hatte ja gerade auch schon die Freundin da einmal angesprochen und da muss man wirklich sagen, diese reingequetschte Liebesgeschichte da, die geht wirklich überhaupt nicht klar. Das ist das Langweiligste, was ich im Leben je gesehen habe. Also schlechter kann man das nicht schreiben. So, er klopft bei ihr an die Tür, dann gehen sie essen, dann wird geknutscht. So, dann gibt's natürlich die erste Krise, die daraus besteht, du hast mir nicht gesagt, dass Apollo Creed dein Vater war.
Ja,
so,
das war ja
Beziehungsstreit natürlich. So, was ist da denn los? Dann ist das aber auf einmal auch wieder einfach wieder gut. So, also das war wirklich, das war so unnötig wie ein Kropf einfach, diese Geschichte da noch mit rein.
Ja. Nee. Wo ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen möchte, ist das letzte Drittel des Films, weil da begibt sich der Film echt komplett in den Bereich für mich des Nonstop-Motivational-Hip-Hop-Trainingsvideos. So ab der Szene, in der Adonis mit einer Gefolgschaft aus 20 Leuten auf Motorrädern und Quadbikes zu
pumpenden Beats
zum Fitnessstudio läuft, so im Mad Max für Fußgänger-Style. Also das war fast schon bewundernswert, wie over the top man hier teilweise
mit
gegangen
ist in diesem Film. Mit der Skyrim-Musik noch im
Hintergrund. Vor allem auch ohne Grund. Ne? Also der hat mit denen ja nicht ein Wort geschrieben. Ja. Die haben ihn vielleicht mal im Fernsehen gesehen. Eigentlich haben ihn alle gehasst, aber auf einmal fanden ihn alle geil, weil er irgendwie seinen Walkman angemacht hat und die Leute auf die Mucke irgendwie pumpen konnten. Das stimmt schon, ja.
Ja, und das gipfelt ja dann auch in diesem Endkampf. Hottemeyer, der fand ihn gut, dieser epische Endkampf. Also, der ist ja wohl in allen Belangen pure Fantasie. Also, dieser ganze Kampf. Ich fand den eher lächerlich. Klar, muss das dann irgendwie so sein in dieser Art Sportfilm. Aber nee, also mir hat das gar nichts gegeben, auch der letzte Kampf nicht.
Ja, und ich fand auch nochmal 1:1 wie der Kampf in Rocky. Da kriegt nochmal aufs Auge so, kann dann wieder da nichts mehr sehen. sehen. Ja. Das verliert dann auch, das, was irgendwie in Rocky ist, nochmal rausgeholt. Da hatte man sich, ja gut, man hat schon irgendwie 6 Filme gemacht. Wahrscheinlich wusste man nicht mehr, wie noch ein Kampf auch noch ausgehen könnte.
Ja.
Gut, aber einfach zu unterwältigend für mich. Weil wenn ich mehr so viel Zeit habe, gebe ich schon mal meine Bewertung 4 von 10 Punkten. Ich fand selbst Stallone echt nicht Golden Globe würdig. Die Performance fand es okay, das war nett. Also aber auch einfach, weil dieser Charakter des Rocky Balboa halt cool ist und nicht so ein dummer Schläger. Aber für mich braucht man sich nicht angucken und Rocky-Fans gucken den eh.
Ja, Creed ist flach und unterhaltsam. Ich wurde sehr, sehr flach unterhalten und nicht mehr. Das ist mir 5 Punkte wert.
Ja, von mir gibt's auch 5 Punkte. Ich finde auch, Christian gesagt hat, genau das Ding ist, eigentlich muss ja in so einem Film der Boxkampf, da muss sich alles entladen, es muss sich vorher dafür auch Spannung aufgebaut haben. Hier war aber vorher gar nichts da. Das haben andere Sportfilme schon tausendfach besser gemacht, selbst Southpaw oder Warrior. 5 Punkte mehr nicht, braucht sich eigentlich kein Mensch angucken.
Ja, ich muss das auch nur noch mal richtigstellen. Also von der Story her fand ich diesen Kampf auch lächerlich. So, also und was da passiert und wie. Ich fand den aber filmisch stark umgesetzt. Also darum ging es mir hauptsächlich. Insgesamt natürlich Schmutz. 4 von 10.
Super.
Alles klar, Creed ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Wenn ihr den anders gesehen habt, weil viele sagen ja wirklich, das ist endlich mal wieder Rocky, wie das sein sollte. Also viele feiern den ja richtig doll ab. Dann schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de.
Weil sie dumm sind.
Und wir kommen zum letzten Thema für diese Sendung und das ist Schulz und Böhmermann.
Hallo, hier sind Schulz und Böhmermann. Wir zünden unser erstes Lichtlein an. Böhmi und Schulzi, ihre alten beiden Fuckbuddies.
Normalerweise sehen wir uns eigentlich nur im Radio und nicht. Also im Radio sehen wir uns nicht, da hören wir uns nur. Es ist das erste Mal, dass wir uns so gegenüber sitzen bei so einem.
Genau, das ist ungewohnt.
Es kann heute Abend sehr geil werden, es kann aber auch beschissen werden.
Ich zähle auf Sie.
Seien Sie mir dabei, mit dem zweiten, mit den Zweien.
Ja, mit den Zweien.
Mit den Zweien sehen Sie besser. ZDF, Neo. Wird gut, Schulz und Böhmermann. Wird gut oder nicht?
Wäre gut oder scheiße, egal. Besser
Hashtag
als
ist S und B, Sundb. Schulz und Böhmermann.
Komm, wir müssen abhauen jetzt, das reicht. Bis gleich.
Bis nachher.
Ganz genau, Schulz und Jens Böhmermann ist das neue alte TV-Format der Medienvögel Olli Schulz und Jan Böhmermann. Das war eben auf der Vorgängersendung Roche und Böhmermann basiert. Und Olli Schulz und Jan kennt man ja schon als Moderatoren-Duo von der Radioproduktion, saß uns sorgfältig, die beiden ja sonst so unterhaltsam über Alltagsquark, Politik und anderen Unfug so erzählen. Und wir feiern das ja ein bisschen ab. Naja, egal, aber was ist hier los? Also wir haben ja erstmal das alte Setting, 4 Gäste, Zigaretten, bisschen Alkohol, keine Regeln. Die Gäste dürfen theoretisch wild untereinander quatschen, unmoderiert. Wir haben eben kein Lanz oder Frank Plasberg, die hier irgendwie Oberlehrern können. Ja, dazu gibt es dann manchmal noch ein paar unnötige Sonderregeln, mit denen dann Gäste das Sendematerial beeinflussen können. Und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Leute, wie sieht's aus? Ich habe keinen witzigen Spruch. Wie fandet ihr es? Achso, und in dieser Ausgabe Gerd Postel, den Hochstapler Gerd Postel, Drehbuchautorin Annika Decker, Rapper, Kollege und Ex-Wetterfrosch und Nicht-Vergewaltiger Jörg Kachelmann.
ich bin großer Fan von Sanft und Sorgfältig. Ich denke, dass es wirklich einer der besten Podcasts ist, die es überhaupt gibt, weil Olli Schulz und Jan Böhmermann so perfekt miteinander harmonieren. Das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes, finde ich, weil die es eben schaffen, einfach eine einstündige Radiosendung komplett nur mit ihrem dummen Gelaber zu füllen. Und das ist ja echt schwierig. Bei uns ist es zum Beispiel auch schwer, weil wir sind auch unsere Leitung nicht so gut ist wie bei den Leuten im Radio. Deswegen hören wir uns manchmal ein bisschen verzögert und müssen manchmal Gags nachfragen. Und ich habe mich aber gefreut darauf, weil ich auch nicht wusste, was sollte aus dieser Sendung werden. Was jetzt eben gemacht wurde, ist, dass man mit ganz leichten Abweichungen Roche und Böhmermann nochmal zurückgebracht hat. Und es kann natürlich alles besser werden. Für mich ist das aber kein sonderlich interessantes Fernsehformat, weil hier einerseits halt versucht wird, also Leute wie so Politiker sich gegenseitig anschreien und niemand ausgeredet lassen haben wollte. Das macht für mich wenig Sinn. Also wie viele Fragen? Manchmal stellt Olli Schulz 5 Fragen an eine Person hintereinander. Die fängt dann an zu reden, dann wird wieder reingeballert und dann muss irgendwann Annika Decker die Geschichte erzählen, wie sie mal im Koma war. Und ich finde, die hat mir echt leid getan, eigentlich diese Frau, dass sie das überhaupt gemacht hat. Mir kommt so vor, als wären die Gäste halt, müssen so ganz soll so tun, als wären sie halt doch cool damit, dass sie eigentlich nur angekackt werden die ganze Zeit. Und ich verstehe schon das Konzept, dass man sich so ein bisschen, wie man sich im Dschungelcamp lustig macht über Leute, dass man jetzt so direkt in their face macht, um zu gucken, wie reagieren die da drauf. Aber das ist eigentlich ein ganz schönes Rumgekeife und über eine Stunde finde ich das echt anstrengend.
Ich fand es auch anstrengend und muss auch sagen, zugeben, ich habe mir dann auch die letzten 10 Minuten geklemmt. Ich habe das irgendwie, ich konnte das ganze Konzept nicht nachvollziehen. Ich glaube aber, in dieser Folge lag es an den Gästen. Also du lädst dir 4 Gäste ein, die haben zusammengenommen genau keine Schnittmenge. Und das Ergebnis ist dann überraschenderweise eine total undynamische Talkshow, weil sich die Leute nicht miteinander unterhalten und auch teilweise keinen Bock haben, auf die Fragen zu antworten. Weiß ich nicht, dadurch entstand für mich so viel Leerlauf und so viel gezwungene Pausen, plus gezwungene Überleitung, aber selbst nach der gezwungenen Überleitung entsteht kein neues Gespräch.
Ja.
Oh, anstrengend, ganz anstrengend.
Sie schaffen es halt, finde ich, nicht, außer hier und da ein paar Gags, so einen wirklichen Mehrwert für den Zuschauer zu schaffen. So außer nicht mal aus der Konstellation der Gäste. Es kann ja durchaus auch elektrisierend sein, wenn jetzt irgendwie die Gäste halt überhaupt nicht zueinander passen. Aber hier fehlt halt ein Überbau. Bei Sanft und Sorgfältig hast du zum Beispiel zu jeder Folge einen so ein Thema, was nicht unbedingt besprochen werden muss, aber immerhin als Leitfaden dient, wo jeder irgendwo mal einklinken kann. Und hier wird halt nicht, hier kann halt, wenn hier ein Gast nicht einklinken kann, und das ist ja auch so beworben worden, dann darf er eben nicht, oder dann redet er eben nicht. Dafür, so wurde die Sendung auch im Vorhinein verkauft. Ja. Ich finde das aber kacke. Weil, genau, du hast halt keine Dynamik. Und, ja, und das ist aber scheiße. Es fehlt eben doch die Moderation am Ende. Es fehlt eben doch der Moderator, der vielleicht sanft und sorgfältig hier und da vielleicht mal den einen oder anderen, oder zum Beispiel mal Annika Decker, vielleicht vor Minute 26 ins Gespräch holt. Also das, das ist ja eigentlich schon, ich finde, das ist wirklich ein bisschen baden gegangen, obwohl ich Fan bin.
Ja, auf jeden Fall. Du hast eine einstündige Gesprächsrunde, in der kein Gespräch zustande kommt.
Ja.
Und damit ist es einfach nur noch eine Runde. So, und dann halt, das bringt's halt nicht. Und ich finde sogar die Gäste, ich fand die eigentlich alle alleine genommen, sind das interessante Leute. Aber es ging nie darüber hinaus, als was diese Leute so machen. Und also, aber es wäre für mich viel interessanter gewesen, wenn diese Leute, so unterschiedlich wie sie sind, gerade weil sie so unterschiedlich sind, sich dann mal über andere Themen unterhalten,
die,
also über allgemeinere Sachen. Und so war das irgendwie einfach nur wie 4 komische Interviews mit interessanten Leuten, die aber gleichzeitig waren und bei denen noch 3 andere Leute irgendwie einfach mit dabei sitzen. Und das wäre wahrscheinlich schöner gewesen, wenn man 4 15 Minuten Segmente gehabt hätten, wo Schulz und Böhmermann sich mit jeweils einer dieser Personen einfach unterhalten, überzeugt.
Ja. Und ich finde,
und da halt die Person so ein bisschen dann in den Hintergrund geht und mehr so die Meinung der Person vielleicht zu irgendwelchen Themen oder so. Also ich weiß nicht, warum ich mir das angucken soll.
Ja, und ich weiß auch nicht, wenn ich so auf Herrenrunde mache, warum muss ich dann wieder, wie auch bei Neo Magazin Royal, für jeden Gast so einen peinlichen Einspieler haben? Also ich finde das komplett unnötig, für diesen Bruch auch nicht gelungen. Weil auf der einen Seite, klar, du hast halt dieses monochrome Studio, du hast halt Schnaps, du hast Kippen, und dann aber auch noch kecke Einspieler, also mich nervt das. Und vor allem nicht zuletzt, wir haben eh schon nie ein Gespräch und dann nimmt es dann auch, haben wir nochmal ein Element, was nochmal den Fluss komplett rausnimmt. Mhm. Und du brauchst den Bruch auch nicht, denn du hast schon so eine seriöse Optik und du hast dann aber auf der anderen Seite, du hast doch schon die Ulknudeln. Weißt du, das ist doch schon der Bruch. Also warum muss da nochmal so ein Comedy-Element mit reinkommen, was kein Schwein braucht? Es ist eigentlich infantiler, unreifer Scheiß am Ende.
Da waren ja auch wirklich der Witz oft an, was dann Jan Böhmermann oder Olli Schulz so einwerfen. Manche Sachen waren wirklich richtig lustig, also wenn man dann sagt, ja, also die Rapper sitzen auf dieser Seite des Tisches, weil er ja auch mittlerweile 10 Millionen YouTube-Klicks für sein Ich-hab-Polizei-Video hat. Oder als er dann so Postel nochmal irgendwann sagt, ja, als der sich halt einklinken will in Kachelmanns Psychologie-Talk, so, ja, sie sind aber kein Psychologe. So, ne? Wirklich, wirklich witzig. Aber ich weiß nicht, ich find's witziger, wenn Schulz und Böhmermann über irgendwelche Promis herziehen alleine, wenn die Promis gleichzeitig am Tisch sitzen und so halb beleidigt werden und gute Miene zum bösen Spiel machen müssen, da bin ich irgendwie vielleicht zu konservativ oder sowas. Ich sehe eben nicht den brisant politischen Mehrwert, dass man, weiß ich nicht, dann nochmal so irgendwie in die Wunde reinhauen will und dann irgendwie Annika Decker auf Til Schweiger anspricht. Da ist eigentlich eher die Leistung gewesen, dass die Gäste es noch einigermaßen geschafft haben, sich da nicht zu doll beleidigen zu lassen. Mhm. Außer natürlich Kollega, der ja von Olli Schulz in irgendwie dem 10-minütigen Monolog abgefeiert wurde die ganze Zeit. Der war ja richtig aufgeregt, dass er
sein großes Thema da war. Muss ich sagen.
Und ja, und ich finde es interessant, dass überhaupt Böhmermann und Schulz das zusammen ganz gut hinbekommen haben, weil sie auch diese Radiosendungen machen und dann immer sich nicht so viel ins Wort gefallen sind. Aber die haben ja schon die Gästezahl reduziert. Es waren vorher ja 6 Gäste bei Roche und Böhmermann. Und das ist gerne noch weniger, also vielleicht mit 2. Ja. Ich weiß es nicht. Es ist diese Mischung aus, einerseits ist man interessiert am Leben der Leute, andererseits will man sich über sie lustig machen, andererseits will man Unterhaltung machen. Ich glaube, man kann das witzig finden, was da passiert, aber es war wahrscheinlich wie bei Roche und Böhmermann auch, kommt dann auf die Gäste an. Und wenn man dann einmal da Uwe Boll hat, der was Lustiges sagt, dann ist es cool und sonst. Ja,
ich habe eben das Gefühl, dass diese plumpen, oder was sind ja, was ist plumpen Provokationen? Ich finde es ja okay, wenn die halt die Gäste mal so ein bisschen anpissen. Und ich fand es jetzt auch nicht ultra aggressiv, also so wie du es vielleicht jetzt empfunden hast. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass das nur passiert aus Mangel an, aus Mangel an anderen Mitteln, die Gäste ins Gespräch zu holen. Und das kann dann halt nicht sein. Und das ist, und das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Christian, dass Thomas Gottschalk ein guter Moderator war, weil er wirklich Interesse hatte an Leuten, so dass das sein Gimmick war. Und das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, Olli Schulz und Jan Böhmermann haben Bock auf Gags und Unterhaltung, aber die haben eigentlich keinen Bock auf die Leute. Und das ist so das, was für mich da immer mitschwingt. Und sie kriegen es einfach nicht hin.
Ja, ja, wenn wir mal sehen, wie das weitergeht. Ich glaube, es gibt noch 3 Folgen, sind schon alle abgedreht. Jetzt jeden Sonntag kommt eine. Schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de, was ihr von Schulz und Böhmermann haltet, ob ihr auch den Podcast von denen hört. Wenn nicht, kann ich es wirklich nur empfehlen. Und ja, was ihr von dieser Sendung haltet oder ob ihr auch schon große Roche- und Böhmermann-Fans wart und das euch quasi freut, dass das nochmal neu aufgelegt wurde. Denn ich finde das eigentlich komisch, dass sie sich nicht einfach was Neues überlegt haben. Ich frage mich, wie Charlotte Roche sich so fühlt, die sich das jetzt anguckt und denkt, okay, jetzt sitzt da halt ein Typ. Weil gerade wenn man Männer und Frauen einlädt, ist es manchmal gar nicht so schlecht gewesen, vielleicht wenn Charlotte Roche noch mit am Tisch war und nicht eben diese Männerrunde.
Ja. Aber naja, wir werden da aber auch mal eine E-Mail hinschreiben. Die haben da 4 leere Stühle. Wir sind zu viert. Dann wird es vielleicht in der 2. Staffel. Dann mal
bitte. 4 volle Typen. Können wir da gerne hinkommen. Dann kommen wir zur Abschlussrunde. Ihr habt mich vorher schon gesagt, oder Snips Dr. Eck, ihr habt nichts. Nope. Dann ist nachher kein betretenes Schweigen, also wie jetzt ein bisschen. Ich habe ein paar Sachen. Ich habe den Film Kings of Summer gesehen. Der ist mit dem, wie heißt der, Nick Offerman? Der Typ, der aussieht wie die Grumpy Cat?
Ja, genau. Ja,
genau. Der war ja auch schon der Vater in Me and Earl and the Dying Girl und in dem Film Kings of Summer, den ich wirklich euch allen auch empfehlen kann, der ist ganz schön geil eigentlich. Das ist eine Mischung halt aus Comedy und so Coming-of-Age-Drama über so Jungs, die an der Highschool sind, super nervige Eltern haben und sich dann entschließen, im Wald der Stadt da oder der vor der Stadt ist, sich ein Haus, so ein Holzhaus selber zu zimmern und da zu wohnen den Sommer über. Okay. Und es sind aber nicht nur die beiden Dudes, sondern es ist auch noch der Schulkamerad Biagio, von denen so ein kleiner Junge mit Kurzhaarfrisur und so Segelohren, der einfach immer nur die weirdesten komischen Sachen sagt. So ein bisschen wie Fez bei That 70 Show, also der absolute Comic-Relief-Charakter. Und das Schöne an dem Film ist, dass er einerseits so ein bisschen Coming-of-Age macht, dann ganz interessant, wie sich da die Liebesgeschichte auch entwickelt, weil es nicht typisch ist. Also wie Me and Earl and the Dying Girl weiß der auch ein bisschen mit diesen Tropes zu spielen. Und der ist aber wirklich hammerlustig. Also irgendwann bestellt sich Nick Offerman dann eine Pizza und dann kommt, glaube ich, Kumail Nanjiani und er kackt ihn an, dass die Wontons zu groß sind und es funktioniert. Und sowas kann man gar nicht. Aber da ist es richtig geil getimed, so diese Comedy, dieses Awkward-mäßige und auch dafür, dass die Schauspieler so jung sind, haben die so ein komödiantisches Talent in ihrer Mimik. Also das Timing funktioniert wirklich gut und ist echt ein schöner Film. Dann war ich noch im Museum der Bildenden Künste Leipzig. Da ist eine Ausstellung über den Leipziger Maler Max Klinger. Richtig geil. Der hat so richtig geile alte Büsten aus Marmor und so gebaut, aber auch super abgefahrene Holzschnitte über Tod und Verderben. Also kann ich jedem nur empfehlen.
Ach, das war's jetzt auf einmal. Na gut. Ja, toll. Ich war auch Hochkulturprogramm, habe ich auch gemacht. Ich war Blast Witch Hunter geguckt und ich war Martin Gropius bauen und habe für die Kunstsammlung des Multimillionärs, Vorname habe ich vergessen, Wirth, ne? Er hat einen Schrauben gemacht, vielleicht kennt er da eine der andere den Hersteller, angeschaut, egal, unabhängig. Ja, Last Witch Hunter, zu viel Plot, zu unkreative Monster, Hexen, die einfach nur hässlich sind, wirklich insgesamt Kacke, muss man einfach mal sagen. Ich finde es manchmal ganz witzig, sich so auf den Sonntag, oder gestern war es Montag, ist mal so mittelmäßige Fantasy-Action-Dinger reinzuziehen, weil ich hoffe ja immer drauf, dass irgendwann da nochmal eine Perle rauskommt, passiert aber nie. Das kann ich mal spoilern für alle, die jetzt vielleicht in meine Fußstapfen da treten wollen, denn ich höre, glaube ich, langsam damit auf. Der Film wurde als Flop gehandelt, 90 Millionen gekostet, nur 100 eingespielt. Ja, ist schon der Hammer, was abgeht in Hollywood, aber so ist das eben. Egal, muss man sich nicht angeguckt haben.
Genau, wir hören uns wieder im nächsten Podcast. Da geht es um The Big Short am Anomalisa und wieder ein deutsches Fernsehformat. Morgen höre ich auf. Bastian Pastewka macht Breaking Bad. Das wurde ja schon ewig angekündigt. Mal gucken, wie es ist. Der ist findet dann, glaube ich, ohne Dr. Snips statt, weil er für seine Bachelorarbeit ganz viel pauken muss. Dann nur so ist es. Konstellation. Wenn ihr Meinung habt zu den Themen, wie schon angesprochen, schreibt uns mir an podcast@drpeng.de. Wir freuen uns auch über positive Bewertungen auf iTunes. Das war's mit dieser Ausgabe und denkt immer daran, Podcasts sind wie ein Spiegel. Wenn ein Affe hineinschaut, kann kein Apostel heraussprechen.
Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.